Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Wir steigen schon in die Predigt ein. Und zwar heißt die heute von Rössern und Eseln. Ein Esel kam ja schon vor, wenn ihr in der Anfangslesung zugehört habt. Ich fange aber ganz anders an, nämlich mit einer Figur, die ich lange nicht gesehen habe, an die ich mich aber doch noch irgendwie erinnere. Ich habe jetzt schon noch mal gegoogelt und so ein paar Filmchen angeguckt, um mich so richtig zu erinnern. Und zwar spreche ich von Popeye oder Popeye. Dieser kleine Matrose rechts im Bild, so ein Held des letzten Jahrhunderts, dessen Leben meines Erachtens ziemlich einfach strukturiert war. Er hatte diesen Rivalen, der hieß Bluto. Das wusste ich ehrlich gesagt nicht mehr, aber das habe ich jetzt wieder rausgefunden. Ein Bär von einem Mann, unheimlich stark, auch gemein. In der Regel löste der seine Anliegen körperlich und aber auch mit so einer bösartigen Verschlagenheit. Der war immer so irgendwie so Pläne am Schmieden, die den kleinen Popeye irgendwie quälen. Also der Tag von Popeye bestand sozusagen darin, dass Bluto versucht, ihm das Leben schwer zu machen und Olive, diese Frau in der Mitte, irgendwie zu kidnappen meistens. Das ist die Geliebte oder sowas Ähnliches von Popeye. Mir hat sich nie so richtig erschlossen, was er an ihr findet. Sie ist ungefähr so nervig, wie sie hier auch dargestellt ist. Aber die Story dreht sich immer darum, Bluto nimmt Popeye Olive weg und haut ihn dabei irgendwie in die Pfanne. Der Popeye ist hoffnungslos unterlegen, bis er dann irgendwann eine Dose Spinat zu sich nimmt. Und das macht ihn dann so stark, dass er jetzt seinerseits Bluto auf die Mütze geben kann und dann ist irgendwie alles wieder gut. So. Man muss aber sagen, und deswegen erzähle ich diese Geschichte, jetzt habt ihr mich, glaube ich, rausgeschmissen hier. Kannst mal einmal klicken. Dass es in der nächsten Folge wieder von vorne losgeht. So. Die beiden, also Bluto und Popeye, lernen irgendwie null aus ihren Erfahrungen der ersten Folge oder der zweiten, also der vorigen Folge, ja? Also, sie setzen sich zum Beispiel nie an einen Tisch und reden mal über ihren Konflikt. Auch Olive wirft das nie in die Runde, könnte sie ja mal machen, die beiden mal irgendwie miteinander. So. Bluto lernt nie, von Folge zu Folge nicht, dass er am Ende aufs Dach kriegen wird. Popeye lernt nie, dass es vielleicht geschickt wäre, am Anfang der Folge schon morgens den Spinat einzuwerfen und nicht erst in letzter Sekunde, kurz vor so. Anders gesagt, die beiden finden nie zum Frieden. Die Geschichte lebt davon, vom Konflikt und natürlich vom Happy End, das darin besteht, dass der Gute irgendwie doch stark wird und dann dem Bösen aufs Dach geben kann. Aber das ist immer nur eine Lösung für den Moment. In der nächsten Folge geht es wieder von vorne los. Meine Frage, worauf können wir eigentlich hoffen im Blick auf Frieden? Können wir auf Frieden hoffen? Können wir hoffen, dass sich der gute Schwache gegen den bösen Starken durchsetzen wird? Kann der gequälte Flüchtling in Libyen, in diesen Lagern da, kann der darauf hoffen, dass sich irgendwann das Blatt wenden wird? Kann die Frau, deren Miete unbezahlbar wird, weil irgendwelche Immobilienunternehmen Profit aus dem angespannten Wohnungsmarkt schlagen, kann die darauf hoffen? Kann der Junge mit zu wenig Muskeln darauf hoffen, dass es irgendwann nicht mehr so sein wird, dass er auf dem Nachhauseweg Angst hat, weil da die großen Jungs warten? So. Und wenn die Schwachen eines Tages stark genug sind, um sich durchzusetzen, wird sich dann Gerechtigkeit durchsetzen, dauerhaft? Oder ist das immer nur ein Sieg bis zur nächsten Episode? Dann kommt eben der Nächste, der stärker ist als du. Oder die Nächsten, die schwächer sind als andere. Und wenn sie dauerhaft stark bleiben, wie groß ist die Chance, dass diese ehemals Schwachen, die sich jetzt durchsetzen können, nicht jetzt ihrerseits zu Unterdrückern werden? Also würde ein nachhaltig erstarkter Popeye, würde der zum Tyrannen des Bluto. Können wir also eigentlich, die wir noch halbwegs bei Trost sind, können wir noch auf sowas hoffen wie Weltfrieden, auf ein wirklich anderes Sein und Handeln der Menschen miteinander? Kann man darauf hoffen, auf eine Welt ohne Tyrannen, ohne Gewalt, ohne Missbrauch von Macht? Und nicht nur darauf, dass man halt irgendwann auf der anderen Seite ist und deswegen nicht mehr unterlegen ist. So, das ist so ein bisschen meine Frage heute. Das Sacharja-Buch erzählt so eine Geschichte. Wenn ihr das Buch, ich habe gedacht, ich kenne das Buch, und dann habe ich es kürzlich nochmal durchgelesen und dachte, ob das, ich war mir doch relativ wenig bewusst, was da drin steht. So einer der kleinen Propheten, so nennt man die, gegen Ende des Ersten Testamentes, der hebräischen Bibel. Und dieses Buch erzählt im Wesentlichen von dieser Hoffnung. Da ist ein kleines, unterdrücktes Volk, die Hauptstadt ist zerstört, das Volk war im Exil, Babylon, Babylon ist die Macht, die es platt gemacht hat, und ist jetzt zurück, jedenfalls die Ersten so, kommen zurück. Und dieses kleine Volk hofft auf Freiheit und Gerechtigkeit. Und ein Mann namens Sacharja, so Priester, aus dem Priester, wie soll man sagen, aus der Priesterdynastie, der spricht in diesem Buch sozusagen, wenn man so will, von der Umkehr Gottes. Also davon, dass Gott sich wieder diesem Volk zuwendet und dass darin die Hoffnung für dieses Volk liegt. Der hat sich euch wieder zugewandt, sagt er. Ihr werdet wieder frei sein. Der Tempel, der wird wieder aufgebaut. Die Zerstreuten werden nach Hause kommen. Die Völker, die euch das angetan haben, davor gab es schon andere, ne? Die werden bestraft werden. Ich werde euch gegen eure Feinde verteidigen. Es wird sogar so sein, dass diese, die euch jetzt eure Feinde sind, irgendwann bei euch Schutz suchen. Und dann ist da so ein schönes Bild. Ich fand das so schön, deswegen dachte ich, ich bringe das mal hier. Da steht, ihr werdet wieder friedlich leben, ihr werdet genug haben. Und das wird sich daran zeigen, dass eure Kinder auf dem Marktplatz spielen und die uralten Großväter und Großmütter werden auf den Stock gestützt zuschauen. Da denkt man erstmal, ja, das ist ein Bild für Frieden, weil nur in Friedenszeiten Menschen so alt werden. So, ja. Da werden Kinder spielen und die uralten Großeltern werden sich dran freuen und zuschauen. So, das Buch hat eine seltsame Form, nur so ein bisschen Hintergrundwissen zum Sacharja-Buch. Das geht immer so um so Visionen, die er da hat, die Sacharja dann beschreibt. Und das ist auch alles ein bisschen mysteriös. So, aber im Grunde kann man sagen, da ist ja dieser kleine Matrose, dem alles genommen wurde, von einem Stärkeren schikaniert, verschleppt, ausgebeutet und so. Aber da kündigt jetzt einer an, dieser kleine Matrose, dem wird versprochen, das Blatt wird sich wenden. Du wirst der Starke sein eines Tages. Spinat kommt nicht vor, aber so. Zwei Dinge fand ich jetzt beim nochmal Lesen seltsam an dem Buch. Also abgesehen davon, dass es so eine seltsame Form hat. Aber zwei Dinge sind mir aufgefallen. Zum einen, Sacharja kündigt das jetzt hier so an. Das ist irgendwo da ums 5., 6. Jahrhundert vor Christus. Und was er da ankündigt, ist nicht geschehen, würde ich mal sagen. Also meines Wissens. Zu Lebzeiten der Menschen, die ihm dazuhören, und zu Lebzeiten der Menschen, die dann, sagen wir mal, zwischen diesem babylonischen Exil und der Zeit Jesu lebten, kam nie diese Zeit. Also da sind nur die Namen des Pluto, die haben gewechselt. Nach den Babyloniern, dann irgendwann die Perser, dann die Griechen und jetzt die Römer. Diese Zeit der Freiheit, wo die Völker bei, passiert nicht. Die hören damals Sacharja zu, aber das so, wie er das in diesem Traum beschreibt, also in diesem großen Traum vom Frieden, kommt nicht. Fiel mir auf. Und das Zweite, das will ich mal so darstellen, in diesem kleinen Sacharja-Buch gibt es so kleine Abschnitte, nur einzelne Verse, die sind befremdlich. Die passen irgendwie nicht so richtig in das Buch. Man liest sie und denkt, was ist das jetzt hier? Dann geht's wieder normal weiter. Sie passen gar nicht so richtig in diese Geschichte von einem kleinen, schwachen Volk, das durch Gott gestärkt sich endlich jetzt gegen die Großen behaupten kann, durchaus auch militärisch. Und so zufrieden findet. Da passen ein paar Verse nicht rein und zwei lese ich euch mal vor. Die klingen adventlich, aber sie klingen genauso passionszeitlich. Du Tochter Zion, freue dich sehr, da kennt ihr vielleicht dieses Adventslied, ne? Und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Fohlen, ne? Denn ich will die Wagen vernichten in Ephraim, das ist das israelische Nordreich, und die Rosse in Jerusalem, und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Denn er, dieser König, wird Frieden gebieten den Völkern, und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Warum finde ich die beiden Verse seltsam? Das Sacharja-Buch träumt von Frieden. Und das ist ein Frieden, der wird durchgesetzt gegen die Starken. Und zwar nicht dadurch, dass die Starken jetzt irgendwie plötzlich dann nett werden und dann kann man mit ihnen auskommen, sondern die müssen sich dieser größeren Kraft Gottes beugen. Und da klingt schon hier und da auch an, diese Kraft wird auch durchaus militärisch durchgesetzt. Da fließt hier und da Blut, um der Gerechtigkeit willen sozusagen. So mal das grobe Bild des Sacharja-Buches. Und dann plötzlich das, dieser König hier, der diese Überlegenheit bringen soll, der diesen Frieden bringt, der passt nicht in das Bild, was man erwarten würde. Ich finde sogar, er passt gar nicht so richtig ins Sacharja-Buch. Das Buch sagt sozusagen, hey Poppy, Spinat ist deine Rettung, mit Gottes Hilfe wirst du stark werden. Und dann kommt aber das hier und das ist anders. Wir schauen mal gerade ein bisschen intensiver in den Text, so ganz kurze Textexegese nennt man das. Also Tochter Zion, ja, kann man sich ja fragen, was ist das? Ab und zu im Alten Testament wird Jerusalem, und in Jerusalem ist dieser Tempelberg, das ist der Zion, wird so als Tochter angesprochen. Das gibt's im Orient anscheinend ab und zu, im Alten Orient, Städte mit Frauenfiguren zu identifizieren, mit weiblichen Figuren. Tochter Zion ist nichts anderes als diese Stadt Jerusalem. Tochter Zion, freue dich sehr, und Tochter Jerusalem, jauchze, jetzt ein kleiner Einwurf aus dem Kapitel Unnützes Wissen, aber vielleicht ja trotzdem. Das ist ein Parallelismus Membrorum. Ja? Das ist hebräische, orientalische Poesie. Man sagt zweimal dasselbe mit verschiedenen Worten, aber es ist dasselbe. Und man verstärkt es dadurch einfach. Du Tochter Zion, freue dich, du Tochter Jerusalem, jauchze. Worüber nämlich, also das wird hier betont, das hier ist die großartige Nachricht. Hier, dein König kommt zu dir. Hier kommt quasi einer zurück. Das ist so ein bisschen Heimkehr. Der König ist schon ein noch nie Dagewesener. Das ist nicht einfach der König, der war weg und jetzt kommt er wieder, so nicht. Aber doch klingt hier irgendwie an, das ist ein Bekannter. Also ihr kennt den. Der ist, Gott kehrt sozusagen zu euch zurück in dieser Figur. Und ich dachte, wisst ihr, wie schön das ist, wenn du unter den Mächtigen dich allein gelassen fühlst unter den gefährlichen Mächten und jetzt hörst du, dass der dich schützen kann, nach Hause kommt. Also ich dachte so an das Kind, was in dem Moment, wenn es nachts alleine zu Hause ist und unten geht der Schlüssel und Mama und Papa kommen vom Restaurantbesuch zurück, dann ist die Angst weg. Sie sind wieder da. So. Der kommt zurück, jauchze. Wer kommt da? Und jetzt kommt das Befremdliche. Das erste Wort geht ja noch. Ein Gerechter sei der. Das Wort, was da steht, heißt Zadok oder Södaka, wäre die Gerechtigkeit. Das meint was viel mehr, als wenn wir gerecht sagen. Der ist nicht einfach fair, dieser Mann, sondern Gerechtigkeit meint in der Bibel eine umfassend wiederhergestellte, geheilte, gesunde, in Ordnung gebrachte Welt. Das würde der damalige Leser hören, wenn er hört Gerechtigkeit. Also das theologische Wort wäre Heil. So. Dieser König also ist gerecht, er kommt sozusagen, das ist ein heilvoller Mensch. Der handelt fürsorglich, auch loyal an seinem Volk. So. Der bringt alles in Ordnung. Das ist so ein bisschen wie Frühling, wenn Winter war. So einer. Alles lebt auf. Gerecht. Schöne Sache. Weil er ein Helfer ist. Und wenn man da genau in den Text guckt, fällt etwas auf, was alle Übersetzungen eigentlich streichen, weil es so gar nicht passt. Aber eigentlich steht da, einer, dem geholfen wurde. Es ist einer, dem geholfen wurde. Da steht passiv. Der hilft eigentlich nicht, sondern dem wird geholfen oder wurde geholfen. Das ist seltsam. Schon die alte griechische Übersetzung, also die antike griechische Übersetzung, es gab griechische Übersetzungen davon, Septuaginta, heute kriegt ihr so ein bisschen Wissen, die könnt ihr auch wieder vergessen, aber hat übersetzt Helfer. aktiv. Denn du brauchst doch keinen Menschen, dem geholfen wird, sondern einen, der hilft. Ja, aber da steht einer, der geholfen wird. Eine Übersetzung, habe ich gedacht, passt vielleicht das noch ein bisschen besser. Die sagt siegreich und in der Erklärung dann so sozusagen einer, dem zum Sieg verholfen wurde. Ja, okay. Also da habe ich das erstmal so ein bisschen gestockt bei diesem Helfer, der selbst einer ist, der Hilfe erfahren hat. Und außerdem, jetzt wird's ja ganz unübersehbar, arm. Ja, man könnte auch übersetzen elend, gebeugt. Dieser König ist schwach. Man könnte auch übersetzen mit demütig, das klingt dann wenigstens so nach so einer selbstgewählten Schwäche, ne? Oder Bescheidenheit, sowas. Die griechische Übersetzung, wieder diese alte griechische Übersetzung, sanftmütig. Naja, also eigentlich steht da arm. Elend, dem geht's nicht gut. So. Oder der ist besitzlos, das ist einer von den Besitzlosen, der hat nicht Macht mit sich im Ärmel dabei. Es geht ja auch dann so weiter, das passt zu diesem, ne? Der reitet auf einem Esel, auf dem Reittier der Armen. Nicht auf einem weißen Schimmel oder was. Übrigens, dass da Füllen, Fohlen steht, das ist ein bisschen missverständlich. Also das Wort, was da steht, meint eigentlich, es meint wohl Fohlen, aber genauso junger Eselhengst. Also ich glaube, wenn wir hier, ich habe immer assoziiert, ey, das Set, der setzt sich da drauf, das klappt zusammen. Ne? Das ist aber nicht, das ist nicht gemeint, so. Sondern das ist mehr so der jugendliche Hengst. Also. Okay, aber eben nicht Streitross. Und ihr kennt den Unterschied, ne? Wenn wir Ritter gespielt haben früher, wir sind nicht auf Eseln geritten. Eseln sieht lächerlich aus auf einem Eselreiten, da schleifen die Beine am Boden noch fast oder so. Also Ross ist edel, Ross ist König, so. Und dann, jetzt um noch den Schluss, der bringt Frieden mit einer ziemlich interessanten Strategie, nämlich Demilitarisierung. Totale Abrüstung, Streitwagen, Kriegsrosse, Bogen, dieses ohnehin schon kleinen Volkes, alles auf den Sperrmüll. Und trotzdem denkt dieser Text sehr universal, ja, der wird Frieden durchsetzen. Von einem Meer ans andere, vom Strom, das ist der Euphrat, bis ans Ende der Welt wird der Frieden nicht nur so, der wird es gebieten. So. Also ich finde, das ist ein total seltsamer Text. Zwei Verse, die auch, es gibt noch zwei, drei andere im Sacharja-Buch, die irgendwie auch in diesem Buch wie so Fremdkörper sind. Und ich glaube, diese Idee vom gewaltlosen Frieden, vom gewaltlos erreichbaren Frieden, durchgesetzt durch einen schwachen König, die ist und bleibt auch in unserer Welt, auch für uns, ein Fremdkörper in unserem Denken. Ich glaube, das kriegen wir auch durch so eine Predigt nicht dann irgendwie glatt gebügelt. Wenn du das fremd und seltsam findest, dann ist es gut, wenn du nach Hause gehst und das dann immer noch fremd und seltsam findest. Und dich vielleicht daran erinnerst, dass da etwas fremd und seltsames drin steckte, was vielleicht ja eine Bedeutung hat. Die Christen haben natürlich klar ein paar Jahrhunderte später dann, als sie diesen Text lasen, irgendwie gesehen, ja, das gleicht ja total Jesus von Nazareth, ne? Der da hier auf dem Esel in Jerusalem einreitet. Palmsonntag und so. Und Thorsten hat den Text am Anfang gelesen und das war die Matthäus-Version, weil Matthäus darauf hinweist, er schreibt dann sogar, das geschah, damit erfüllt wurde, was geschrieben steht, Sacharja 9, Vers 9. Der nimmt also ganz deutlich darauf Bezug. So, also, ne, in diesem Jesus von Nazareth, der da auf dem Esel einreitet, jetzt kommt endlich Gott nach Hause, jetzt wird Frieden. Ich will nochmal die Frage vom Anfang wiederholen. Können wir darauf hoffen? Können wir auf Frieden hoffen? Es ist jetzt 2000 Jahre her, dass Jesus von Nazareth in Jerusalem einzog. Und da ist einiges passiert, an was nicht friedlich war. Ging es Jesus um Revolution im Sinne von Umkehrung der Verhältnisse? Ging es um Durchsetzung der Gerechtigkeit gegen die Mächtigen, damit Frieden anbricht? Und auf welche Art und Weise hat er das beabsichtigt? Ich will diesem Gedanken mal so ein bisschen nachgehen, ob im christlichen Glauben an Christus ein revolutionärer Glaube steckt, ein Glaube an Revolution. Die Theologen oder manche Theologen haben das immer wieder versucht zu gucken, dieser Jesus von Nazareth, diese geschichtliche Figur, die ja gar nicht so einfach zu verstehen ist, Wie viel revolutionär steckte in dem? Und wie viel revolutionäre Idee steckt deswegen in unserem Glauben? Wir gucken uns das mal kurz an. Also man hat sozusagen überlegt, ist Jesus nicht auch eine Art Freiheitskämpfer? Jesus lebte zu einer Zeit, habe ich eben schon mal angedeutet, wie die ganzen Generationen vor ihm, in der sein Volk unter Unterdrückung litt, schon Jahrhunderte. Jetzt waren die Römer die starken Jungs und dieses kleine Volk blutete aus. Das waren ganz schlechte Zeiten, in der er lebte. Die meisten waren bettelarm, bis auf so eine kleine Schicht, die sich arrangierte und so in Machtpositionen war, aber sonst. Kein anderes Volk, habe ich gelesen, hat zu dieser römischen Zeit da den Römern so nachhaltig und dauerhaft und hartnäckig Widerstand geleistet wie dieses jüdische Volk. Jesus kommt aus Galiläa und aus diesem Landstrich kam auch eine Bewegung der Zeloten. Das waren Freiheitskämpfer. Also wenn man fragt, hey, was hatte Jesus mit denen, hatte der vielleicht was mit denen zu tun? So, naja, es war dieselbe Gegend. So, man nannte sie die Dolchmänner, weil das die Art und Weise ihrer Attentate waren. Oft bei so großen Volksversammlungen irgendwie mal so. Einer von diesen Leuten war Jesu Freund, gehörte zum Jüngerkreis, Simon der Zelot. Schon auffällig. Dann kann man noch sagen, naja, von was ist er zum Schluss verurteilt worden? Nächsten Freitag ist Karfreitag. Jesus wurde verurteilt von der römischen, den Römern war in der Regel egal, was die Juden dafür Probleme haben, außer dass Aufruhr in der Luft lag. So, ne? Dann haben sie kurz einen Prozess gemacht. Jesus ist verurteilt worden für Volksverhetzung. Und er stirbt an Karfreitag den Tod eines Rebellen. Vielleicht ein Hinweis. Zur Zeit Jesu war diese Erwartung, die bei Zacharia und anderen so ein bisschen geschürt wird, eines Tages kommt jemand, der Messias, der wird das hier umkrempeln. Zur Zeit Jesu brodelte diese Erwartung in seinem Land. Und wenn dann einer durch die Gegend lief und sowas sagte, wie Jesus das gesagt hat, das Reich Gottes ist nah, jetzt bricht es an. Alles wird sich verändern. Die Ersten werden die Letzten sein und umgekehrt. Selig sind die, nach Gerechtigkeit hungert. Ihr werdet satt werden. So, dann stand sofort die Frage im Raum, wenn einer das sagte, ist er das jetzt? Kommt jetzt diese Zeit? Geht das jetzt los? Und vor Jesus und nach Jesus haben das einige Menschen mehr behauptet, mit ihnen käme das jetzt. Da gab es einige Messiasse. Alle haben zu den Waffen gegriffen, alle wurden niedergemacht. Beim letzten dann brannte der Tempel, 70 nach Christus, und wurde zerstört. Ist Jesus einfach einer in dieser Reihe? Und ja, Jesus spricht davon, dass diese Welt radikal anders werden muss. Er kritisiert ziemlich ungeschönt die, die von dem System profitieren. Das ist kein so braver Kirchen-Jesus gewesen, der nette Geschichtchen von Liebe erzählte, so, und der war unbequem, der forderte auf, folgt mir nach, so, der sammelte Leute um sich, der war streitbar, der war entschlossen, der war auch irgendwie kämpferisch. Und doch ist er befremdlich anders. Wenn man sich fragt, wie sehr war Jesus revolutionär, dann merkt man schon, nie deutet er sowas wie gewaltsamen Umsturz, natürlich um des Guten willen, als letzte Möglichkeit an. Kommt irgendwie nicht vor. Weder von links noch von rechts. Man konnte diesem Mann irgendwie folgen, ohne ein bestimmtes politisches Programm damit gutheißen zu müssen. Er wettert auch seltsam nie, glaube ich, gegen die Besatzungsmacht. Irgendwie. Also er wird einmal gefragt, soll man dem Kaiser Steuern zahlen? Ist doch alles ungerecht. Sagt er, ja, zahlt dem Kaiser seine Steuern. Haben die anderen nicht vorgeschlagen. Er vermeidet es auch, sich betilden zu lassen. Also Messias ließ er sich nicht nennen, Sohn Davids oder all solche Titel. Das ist ihm eher nicht recht. So, es gibt auch keine Taktik, die man bei ihm findet. Keine Strategie, er knüpft nicht die Beziehung zu den richtigen Leuten, er kumuliert nicht Macht, das wäre irgendwie wichtig. Man hat das Gefühl, er spricht vom Reich Gottes als etwas, das man gar nicht errichten muss, sondern das wächst wie so eine Saat, der Bauer, der was ausstreut, und dann wächst das auf, dann muss man Geduld haben, so irgendwie so. Oder wie so ein Schatz, den findest du auf einmal, plötzlich, wow, so. Oder wie so ein Hausherr, der kommt nach Hause. Das Reich Gottes ist wie so einer, der nach Hause kommt. Du weißt nicht wann, aber dann kommt er irgendwann nach Hause. Es ist eher so, als warte er auf diesen Umsturz, der vielleicht eher eine Umwandlung ist. Und das käme die von woanders her, aber er weiß, die kommt. Und ja, er wird für Aufruhr hingerichtet, aber alle drei alle vier Jesusbiografen, also die Evangelien, sagen, dieses Urteil war falsch. Ja, Jesus reitet in einem Triumphzug in Jerusalem ein und man breitet da Jacken aus und so, aber eben auf einem Esel, arm, schwach. Ein Evangelium sagt sogar, er hätte dabei geweint. Man gewinnt den Eindruck, der sitzt auf diesem Esel und fühlt sich dabei unwohl. Und ja, er predigte durchweg Gewaltlosigkeit. Also Jesus ist so ein ähnlicher Fremdkörper in unserer Welt wie diese zwei Verse im Sacharja-Buch, finde ich. Und meine Frage ist immer noch, können wir von diesem seltsamen Eselsreiter da Frieden erwarten für unser Leben und für unsere Welt? Und sollten wir selber in unseren konkreten Konflikten den Esel wählen statt das Ross? Ist das eine Methodik? Ist das Gottes Methode, damit alles anders wird? Und muss das deshalb unsere Methode werden? Dieser Ritt auf dem Esel mitten rein in die Hauptstadt, der führte ja letztlich ans Kreuz, ne? Also Karfreitag, da endet dieser Weg erstmal. Also wenn ich das jetzt übertrage, der Weg in Konflikten, der gewaltlose Weg in Konflikten, führt er dann ins Leiden für uns und sollten wir diesen Weg gehen? Aber was wäre, wenn das kein einmaliger Weg den Jesus da ging? Also was wäre, wenn das, was Jesus da tut und was am Kreuz passiert, wenn das nicht so ein Ausnahmeereignis war? Das ist einmal passiert, das war quasi Gottes letzte Möglichkeit, um irgendwie mit wenigstens ein paar Menschen Frieden zu schließen, sozusagen, ja, ein paar Seelen zu retten oder irgendwie sowas. Was wäre, wenn das Kreuz eigentlich eher der Ausdruck dessen ist, wie Gott eigentlich ist, immer ist, sozusagen. Wenn das Gottes Art und Weise wäre, auch heute noch. Wenn das sogar die einzige Art und Weise wäre, Frieden zu schaffen, so einen Weg zu gehen. Was wäre, wenn das der einzige Weg ist, um aus diesem Kreislauf hier von Gewalt und Gegengewalt auszusteigen irgendwann? Was wäre es, dass, wenn Jesus gesagt hätte, nehmt euer eigenes Kreuz auf euch? Diese Frage, die ich jetzt gesagt habe, die ist übrigens für mich eine echte Frage, also keine rhetorische, sondern eine echte Frage, weil in unserer Welt müssen wir doch oft das Pferd und nicht den Esel wählen, wenn wir für Gerechtigkeit eintreten wollen. Also, was ist eigentlich in unserer Welt der Weg zum Frieden oder in deiner? Ross oder Esel? Denn in unserer Welt, wenn jetzt das Pferd dafür steht, das Gute durchsetzen, aber eben mit Macht. Und der Esel das Gute durchsetzen, aber durch Machtlosigkeit und Gewaltlosigkeit. Was wählen wir in unserer Welt? Wir brauchen doch den Polizisten oder besser noch ein paar mehr, die in das besetzte Haus stürmen und irgendwie die Geisel da rausholen. Wir brauchen doch Macht, die sich auch mit Gewalt durchsetzt, um das Böse einzudämmen. Du brauchst doch Geldstrafe und Gefängnis und Justiz, um irgendwie, und die auch bei den Mächtigen und den Konzernen und denen nicht Halt macht, wenn da Unrecht geschieht. Brauchst du doch. Du brauchst doch das Pferd irgendwie. Was glauben wir, wie der IS besiegt wurde, wenn er denn besiegt ist? Also durch Gewaltlosigkeit? Oder wie ist das passiert da drüben? So. Natürlich im Namen der Gerechtigkeit hoffentlich oder so, aber also was ich sagen will, wir glauben eigentlich stärker daran, dass sich das Pferd durchsetzt. Walter Wink hat ein Buch geschrieben, hier ist es, Verwandlung der Mächte, und der nennt es den Mythos der erlösenden Gewalt. Und er sagt, den glauben wir. Und da kommen wir auch gar nicht so einfach raus, dass wir daran glauben, dass Gewalt natürlich für das Gute eingesetzt erlösen kann von Gewalt. Er sagt, das ist die Geschichte des schwachen Guten, der sich am Ende gegen den starken Bösen durchsetzt, indem er selber stark wird, Popeye, mit den Fäusten. Wenn es nicht anders geht, dann eben mit den Fäusten. Er sagt, das ist ein Mythos, aber den glauben wir. Der Mythos, dass Gerechtigkeit manchmal eben nur mit Gewalt durchgesetzt werden kann. Wir glauben den, weil wir erleben, dass dieser Mythos zumindest halbwegs funktioniert. Bis eben zur nächsten Episode. Deswegen glauben wir daran. Ich habe überlegt und ich muss sagen, ja, ich glaube auch daran. Irgendwo. Im Alltag. In der Weltpolitik, wo auch immer. Und sogar ein Gandhi hat gesagt, das war ja nur ein Mann, der für Gewaltlosigkeit stand, der hat gesagt, wenn deine Kraft nicht für Gewaltlosigkeit reicht, denn das kostet Kraft, Dann sagte er, ist Gewalt immer noch besser als Feigheit. Und Bonhoeffer entschied sich für das Attentat auf Hitler. Ne? Der nannte es Sünde, aber er wusste auch keinen anderen Weg. Also der Mythos von der erlösenden Gewalt. Walter Wink sagt allerdings, es ist allerdings ein Mythos. Etwas in uns weiß, wenn wir Christus angucken, oder etwas in uns ahnt mindestens, dass uns dieser Mythos niemals dauerhaft erlösen wird. Weltumspannender Friede kommt nicht durch die Rösser. Seit der Geschichte von Jesus, seit wir Karwoche feiern, kennen wir diesen befremdlichen, völlig anderen Weg Gottes. Fremd im Sacharja-Buch, fremd in dieser Reihe der Revolutionäre, unter denen Jesus noch viel revolutionärer war, weil er eine ganz andere Idee hatte, wie Frieden sich durchsetzen würde. Fremd in unserem Alltag. Simone Weil, die wahrscheinlich eher Simone Weil ausgesprochen wurde, die spricht da mal vom falschen Gott, dem wir glauben, und einem starken Gott, und sie sagt, und dem wahren Gott, und sagt, der falsche Gott, der verwandelt Leiden in Gewalt. Ja, da leidest und jetzt muss man das eben durchsetzen. Der wahre Gott verwandelt Gewalt in Leiden. Dieser Weg allerdings, der kostet was. Und das sieht man da bei Jesus, der in diese Stadt reitet und dann an einem Kreuz stirbt. Ich weiß nicht, wo und wann du das nächste Mal in deinem Alltag wagen wirst und willst, weil das ist ein Wagnis, vom Ross auf den Esel umzusteigen und zu sagen, ich gehe jetzt diesen Weg, weil ich an ihn glaube, mehr als an den Mythos. Und weil du dann vielleicht was Absurdes tust, was man eigentlich nicht tut, etwas Fremdartiges, etwas Befremdliches, weil du glaubst, dass letztlich nur das, diese Situation und irgendwann die ganze Welt heilen kann. Vielleicht kannst du in der nächsten Woche Gewaltlosigkeit wagen, an der Stelle, wo du genug Mut und Glauben dafür hast. Und als kleine Anregung lese ich jetzt eine Geschichte zum Schluss vor. Die heißt Angie O'Gorman oder Gorman oder irgendwie sowas. Eine Frau, die anscheinend über Gewaltfreiheit Bücher geschrieben hat, über diesen Weg der Gewaltlosigkeit. Und die beschreibt ein eigenes Erlebnis. Und zwar wacht sie nachts auf. Ich kann es ja gleich vorlesen. Wird sie nachts geweckt von einem Mann, der die Tür zu ihrem Schlafzimmer aufstieß. Niemand war zu Hause, das Telefon befand sich im unteren Stockwerk. Er hat mich schon während er sich meinem Bett näherte, verbal angegriffen. Ich konnte seine Augen in der Dunkelheit nicht sehen, konnte aber seine Umrisse erkennen. Als ich da lag und eine noch nie erlebte Furcht und Verletzlichkeit spürte, gingen mir mehrere Gedanken durch den Kopf, alle innerhalb von Sekunden. Der erste Gedanke war, Schreien ist sinnlos. Der zweite war zu erkennen, wie irrig die Überzeugung ist, dass Sicherheit von einer Pistole unter dem Kopfkissen abhängt. Irgendwie konnte ich mir nicht vorstellen, der Mann würde geduldig daneben stehen, während ich unter dem Kopfkissen nach der Pistole griff. Der dritte Gedanke hat mir, glaube ich, das Leben gerettet. Ich erkannte mit einer gewissen Klarheit, dass entweder er und ich gemeinsam aus dieser Situation wohlbehalten herauskommen werden oder dass wir gemeinsam Schaden nehmen werden. Seine und meine Sicherheit waren verbunden. Wenn er mich vergewaltigte, würde mich das psychisch und physisch verletzen. Wenn er mich vergewaltigte, würde aber auch er verletzt sein. Wenn er ins Gefängnis käme, wäre sein Schaden noch größer. Dieser Gedanke hat mich entwaffnet. Er befreite mich von meinem eigenen Wunsch, loszuschlagen und von der eigenen Lähmung. Er befreite mich nicht vom Gefühl der Furcht, aber die Furcht hörte auf, meine Reaktionsfähigkeit zu bestimmen. Ich stellte fest, dass ich aus einer Sorge um unser beider Sicherheit mit einer gewissen Festigkeit, aber mit erstaunlich wenig Feindseligkeit in der Stimme antworten konnte. Und jetzt macht sie was Absurdes. Ich fragte ihn, wie viel Uhr es sei. Er antwortete. Das war ein gutes Zeichen. Ich bemerkte, dass seine Uhr und die auf meinem Nachttisch unterschiedliche Zeiten angeben. Seine zeigte 2.30 Uhr, meine 2.45 Uhr. Ich hatte meine vor kurzem gestellt. Ich hoffte, seine Uhr sei nicht kaputt. Wann hätte er sie denn zuletzt gestellt? Er antwortete. Ich antwortete. Die Zeit schien endlos. Als die Atmosphäre sich etwas beruhigt hatte, fragte ich ihn, wer ins Haus gekommen sei. Er hatte die Scheibe in der Hintertür zerschlagen. Ich sagte ihm, dies stelle mich vor ein Problem, da ich kein Geld für eine neue Scheibe hätte. Er redete eine Weile über seine eigenen finanziellen Probleme. Wir redeten, bis wir nicht mehr Fremde waren, und ich glaubte, ich könnte ihn nun bitten zu gehen. Er wollte nicht gehen. Er meinte, er hätte keinen Ort, an den er gehen könnte. Im Bewusstsein, dass mir die Kraft fehlte, ihn zum Gehen zu zwingen, sagte ich, ihm entschlossen, aber respektvoll, von gleich zu gleich, dass ich ihm saubere Bettwäsche geben würde, er müsse aber unten sein eigenes Bett machen. Er ging hinunter und ich verbrachte den Rest der Nacht damit, hellwach und zitternd im Bett zu sitzen. Am nächsten Morgen frühstückten wir zusammen und er ging. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.